32. Es gab verzweifelte Mörder, Effektmörder, Raubmörder, Oma-Mörder, Frauen- und Kindermörder, Ausländermörder und Polizistenmörder. Polizistenmörder wurden früher oder später geschnappt. Immer. Auch wenn der ermordete Polizist korrupt oder drogensüchtig war und nur deshalb verdeckt eingesetzt wurde, um ihn vor den Ermittlungen des eigenen Apparats zu schützen. Aus dem Hermannplatz-Mord konnte die Presse lange Zeit rausgehalten werden, aber irgendwann galten keine Absprachen mehr. Die ermittelnden Beamten wurden an die Öffentlichkeit gezerrt und mussten dann erklären, warum ein hochgerüsteter Apparat, aufgepumpt mit Manpower, Spezialtechnik und Sonderbefugnissen, keine Erfolge vorweisen konnte. Dann hieß der Aufhänger nicht mehr vielversprechender Ermittlungsansatz, sondern Leistungsprinzip bei der Polizei überfällig. Aber so weit kam es nicht. Die SOKO hatte die Zeit genutzt und ihre Ermittlungen voll auf die Budak-Gruppe konzentriert. Eine nach den zwei Budak-Brüdern benannte Gang, die mit Tuchfühlung zu Motorradclubs und polnischen und russischen Gruppen einige Bordelle laufen hatte, Schutzgelder erpresste, Überfälle anleierte, mit Drogen ebenso wie mit geklauten Autos handelte und so breit aufgestellt war, dass sie ihr Berliner Pflaster verteidigen konnte und sogar expandierte. Die Gruppe hatte Kontakte nach Hessen und Süddeutschland und ihr Versuch, ins Immobiliengeschäft einzusteigen, war nur ein Zeichen dafür, dass sie noch höher hinaus wollte. Man war ein großes Risiko eingegangen, als man sich entschied, in einer ersten Verhaftungswelle, der eine gigantische Abhöraktion vorausgegangen war, praktisch die gesamte Peripherie der Budak-Gruppe hochzunehmen und mit einer Vielzahl belastender Hinweise unter Druck zu setzen. Die Hebel konnten ganz gut angesetzt werden, weil der Lauschangriff sehr gründlich durchgeführt worden war. Zudem lagen ja bereits einige Informationen vor, die Vorrüter in seiner Zeit gesammelt hatte. Und schließlich war es von Vorteil, dass die meisten Festgenommenen gegen Bewährungsauflagen verstießen und somit ihre gesamte Existenz bedroht war. Die aus den Vernehmungen gewonnenen Hinweise führten dann zur zweiten Verhaftungswelle, bei der die Spitze der Gruppe, die ohnehin schon unter gewaltigem Druck stand, mit Hilfe von SEK-Einheiten hochgenommen wurde. Einer der Bosse wurde am Flughafen Tegel verhaftet, als er sich nach Südamerika absetzen wollte. Schon während des Lauschangriffs hatte es mehrfach Hinweise auf einen Araber gegeben, der möglicherweise an dem Treffen im Foodstore teilgenommen hatte. Aber erst in den Vernehmungen war der entscheidende Hinweis auf den El-Sharouf-Clan gekommen. Der El-Sharouf-Clan war eine von 4 oder 5 Großfamilien libanesischer Herkunft, auch mal Amir-Kurden genannt, die Teile des Drogenmarktes in Berlin, aber auch im Ruhrgebiet beherrschten. Dieser Clan wurde jetzt ins Visier genommen und überwacht. Fotos der männlichen Familienmitglieder wurden den Zeugen des Foodstore-Mordes, die bislang so unterschiedliche Angaben zu dem möglichen Täter gemacht hatten, dass nicht einmal die Anfertigung eines Phantombildes möglich gewesen war, noch einmal vorgelegt. Und immer wieder zeigten sie auf das Foto von Walid, einem kräftigen, kalt blickenden Cousin des Familienoberhauptes der El-Sharoufs. Walid war in der jüngeren Vergangenheit bereits mit einem Mord in Verbindung gebracht worden, ohne dass ihm eine unmittelbare Beteiligung nachgewiesen werden konnte. Trotzdem passte das Ganze ins Bild. Und auch wenn Walid nicht selbst geschossen hatte, so musste er doch wissen, wer der Schütze war und warum Vorrüter hingerichtet wurde. Seit 2 Tagen wurden Walid und Teile des Clans rund um die Uhr observiert und abgehört und schließlich um die Mittagszeit in Moabit festgenommen. Walid versuchte zwar, sich dem Zugriff zu entziehen, wurde jedoch mit einem Streifschuss niedergestreckt, im Krankenhaus behandelt und anschließend vernommen. Zeitgleich wurden unzählige Wohnungen und angemietete Garagen durchsucht und 20 Familienmitglieder verhaftet. Jeder kleinste Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung oder wegen Ruhestörung wurde geahndet. Das Jugendamt wurde zu Routineüberprüfungen herbeigerufen, die Schulaufsicht sprach überfällige Verweise gegen ihre Kinder aus, die Gerichte befassten sich mit erhöhter Dringlichkeit mit den Verfahren gegen die Angehörigen. Walid schwieg. Noch am selben Tag bekamen die Zeitungen das, was sie wollten. Die BZ titelte: Mord am Hermannplatz aufgeklärt, libanesischer El-Sharouf-Clan tötet deutschen Polizisten. Der Mord war zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs aufgeklärt. Aber die taktische Marschroute ging auf. Der Boulevard schob gleich das Libanesen-Thema hinterher, das auch von anderen Zeitungen aufgegriffen wurde. Nirgendwo fanden sich Fürsprecher für diese von den Behörden nur geduldeten Libanesen, die jede Kriminalitätsstatistik versauten, sich wie keine andere ethnische Gruppe der Integration verweigerten, zu 90% von Hartz IV lebten und doch keine Anstalten machten, sich um Arbeit zu bemühen. Wozu? Sie scheffelten ja Millionen mit ihren Drogengeschäften. So konnte Druck problemlos aufgebaut werden und die Clanchefs begriffen, dass sie keine Wahl hatten. Sie mussten Walid opfern. In einer Erklärung ihrer Anwälte distanzierten sie sich von ihrem Familienmitglied. Er habe eigene Geschäfte aufziehen wollen, mit denen sie nichts zu tun hätten und von denen sie nichts wüssten. Der Tod des Polizisten sei eine Schande für die ganze Familie und man wolle den Angehörigen Anteilnahme und tiefstes Beileid aussprechen. Man werde Walid aus dem Familienverbund verstoßen und ihn zur uneingeschränkten Mitarbeit mit der Polizei auffordern. Kurz darauf legte Walid ein Geständnis ab und führte die Beamten zu einem Versteck im Wald, wo sie Kohns Waffe fanden. Er habe Verrüter ermordet, weil der behauptet hatte, Walids Kokainlieferung sei gepanscht gewesen. Verrüter habe seinen Stoff an irgendwen weiterverkauft, aber zuvor selbst das Zeug gestreckt. Walid musste um seinen Ruf und weitere Geschäfte fürchten. Er habe ein Zeichen setzen wollen, Kohn auf der Toilette dessen Waffe abgenommen und auf Verrüter geschossen. Es sei ein spontaner Entschluss gewesen. Er habe die Nerven verloren. Die Überprüfung des Schusswinkels passte, da Walid Linkshänder war. Walid identifizierte Kohn auf einem Foto als den Mann, dem er die Waffe abgenommen hatte. Von Kohns Partner entstand eine Phantomzeichnung, die sich so stark von allen anderen unterschied, dass sie wertlos war. Über Kohns ominöses Netzwerk erfuhren sie nichts, aber Verrüthers Mörder war überführt. In Schliems Auftrag wurden 3 Kästen Bier geordert und der kleine Bürokühlschrank von oben bis unten vollgestopft. Es war kurz nach 9 Uhr abends und in den Vernehmungszimmern herrschte noch immer reger Betrieb. Seit Tagen waren sie praktisch rund um die Uhr im Einsatz gewesen und selbst nach dem Ermittlungsdurchbruch und Walids Geständnis hatte es keine Ruhe gegeben, weil das alles eben eine ganze Reihe von Folgeermittlungen nach sich zog. Wenigstens für heute war jedoch ein Ende abzusehen und darauf sollte nun endlich angestoßen werden. Von Ahnen saß mit 2 Schriftführern im Besprechungsraum, einem riesigen Durchgangszimmer, an das mehrere Büroräume angrenzten. Unter anderem die von Möller und Schliem. Sie gingen Aussagen durch, verglichen diese mit anderen, um Abweichungen, Übereinstimmungen oder eklatante Widersprüche aufzudecken, als einer der Schriftführer plötzlich meinte, »Das Boot sei wohl der beste deutsche Film der vergangenen 50 Jahre gewesen.« Niemand fragte, wieso der jetzt ausgerechnet darauf kam. Stattdessen fingen alle sofort an, die besten Szenen des Films durchzugehen. Es war schon erstaunlich, wie präsent er noch war. Sie waren noch dabei, als Möller und Richter hereinkamen. Möller zog die Tür seines Büros auf, da ertönte das auf- und abebbende Geräusch eines Sonars oder Echolots. »Was ist das?« fragte Richter. »Keine Ahnung, war eben schon mal«, sagte einer der Schriftführer. Möller stürzte zum Schreibtisch und griff nach Murats Blackberry, auf dessen Display 2 unbeantwortete Anrufe blinkten. »Das war Kohn«, sagte er. »Das war Kohn. Simon, ruf Murat an!« »Raus«, sagte Richter zu den Schriftführern. Schliem trat in den Besprechungsraum. »Was gibt's?«, fragte er. »Kohn hat sich gemeldet.« »Hast du Murat jetzt dran?« »Freizeichen«, sagte von Ahnen. Dann nahm Murat ab. »Hier ist Simon. Kohn hat angerufen. Wir warten, dass er nochmal anruft.« Es war mucksmäuschenstill. Alle starrten auf das Blackberry. Eine halbe Minute später ertönte das Echolot. Möller nahm den Anruf entgegen. »Murat? Hier ist Hasso Möller. Wir schalten Murat über Lautsprecher zu. Moment.« Er gab Richter das Blackberry, der es auf laut stellte und in die Nähe des Tischtelefons hielt. »Sag was, Murat.« »Stefan, hörst du mich?«
»Ich höre dich«, sagte Kohn.
Mehrere Kollegen traten mit Bierflaschen in den Raum und wurden umgehend wieder rausgeschickt. »Wo bist du?«
»Ich bin in Tiraspol. Es geht aufs Ende zu. In 8 Tagen wird in Albanien, in Butrint, bei Seranda oder Suranda ein Abkommen geschlossen.«
»Sekunde.« Irgendetwas klackerte.
Ich muss ständig Geld nachwerfen, hab nicht viel Zeit. Hallo? Ja. Habt ihr das Material? Ist da, Stefan. Hör zu, dieses Abkommen wird, soviel ich rauskriegen konnte, eine neue Drogenroute regeln. Stefan, warte, bist du noch sicher?
Bis zu dem Treffen bin ich sicher.
Dort müsst ihr mich rausholen, keine Ahnung, wie ihr das macht, aber dort werden die Köpfe zusammenkommen. Ich bin ziemlich sicher, dass dieses Netzwerk den Drogenmarkt in Europa kontrollieren wird. Das ist zumindest das Ziel. Die sind unwahrscheinlich geschickt.
Warum musste Verrüther sterben?
Verrüther war ein Bauernopfer. Er war ein Vertrauensbeweis für die Araber. Moment. Es klackerte. Was erzählt er da für kryptisches Zeug? Fragte Schliem. Was macht denn Tiraspol?
Ruhe, wir sprechen gleich, sagte Möller.
Murat fragte, wer hat geschossen?
Von Kohn war nichts zu hören.
Stefan, hörst du mich?
Ich muss Schluss machen.
Wer hat geschossen? Wer Verrüther erschossen hat?
Kohn schien einen Augenblick zu zögern.
Was soll denn das? Schrie Schliem.
Ruhe, zischte Möller.
Schliem verstummte. Hat der Araber geschossen? Fragte Richter.
Kohn schwieg.
Wer hat geschossen?
Der Frank.
Eine kurze Pause. Frank? Wer ist Frank? Was soll denn das? Was ist das für ein Scheiß? Stefan!
Murat, in 8 Tagen habt ihr das. In Butrint habt ihr das.
Dann war die Verbindung weg. Einen Moment schwiegen alle.
Schließlich fragte Möller.
Murat?
Ja.
Ein Grinsen huschte über Möllers Gesicht.
Traust du dir zu, einen Auslandseinsatz vorzubereiten?
Sicher.
Verdammt, was wird denn das?
Mischte sich Schliem erneut ein.
Entweder sie sind dabei oder sie sind weg, erklärte Möller.
Was?
Sie gehen dahin zurück, wo sie herkommen.
Schliem wurde rot, dann weiß.
Setzen, sagte Möller und drückte Schliem in einen der Bürosessel.
Wir können das zusammen zu Ende bringen, aber dann wird's so gemacht, wie ich es sage.
Wenn sie sich querstellen, wird's ungemütlich.
Diese 8 Tage werden wir Kohn das Vertrauen geben und dann spricht nichts dagegen, dass Murat den Einsatz vorbereitet, oder?
Ich hab nichts dagegen, lenkte Schliem ein. Nur mit ihrer Art komme ich nicht klar.
Schön aus der Affäre gezogen.
Wir machen Folgendes. Die Abwicklung hier geben wir an die örtlichen Behörden. Wir machen einen neuen Fall auf, den wir uns von Wiesbaden absegnen lassen. Das geht mal wieder an lang. Dann ziehen wir die Jungs hier ab und übermorgen spätestens Donnerstag geht's ab nach Albanien.
Kurz darauf brachte er Murat auf den neuesten Stand. Dann stießen sie endlich an.